Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
In Extremsituationen reagieren Menschen anders, als sie normalerweise reagieren würden. Sie reagieren in Extremsituationen extrem.
Ja, wer wie in extremen Situationen reagiert, das hätten wir uns normalerweise einfach im Kino angesehen. Mitte März in dem Film Berlin, Berlin. Die Kinos waren gebucht, die Werbung war geschaltet, tja, und dann machten die Kinos zu. Was die Corona-Krise für einen der größten Filmkonzerne des Landes bedeutet, für Konstantin, das können Sie unter anderem hier in Vollbild hören. Meldungen wie diese gibt es derzeit zuhauf. Indiana Jones 5 wird nicht nächstes Jahr, sondern erst 2022 in die Kinos kommen. Nach mehreren Aufschüben ist die lange geplante Indiana Jones-Fortsetzung weiter vom Pech verfolgt wegen der Coronavirus-Pandemie. Christian Berndt hat die Entwicklung der vergangenen Woche in der Filmbranche verfolgt und fasst sie in seinem Corona-Ticker zusammen.
There's no place like home.
Zu Hause ist es am schönsten, meint Dorothy in Der Zauberer von Oz. Das könnte zynisch klingen in Corona-Zeiten, aber für Steven Spielberg passt dieses berühmte Filmzitat gerade in diese Zeit der Angst.
Right now, at this moment in our history, what better message is there than there's no place like home?
Der Zauberer von Oz ist die erste Filmempfehlung, die das American Film Institute online in seinem neuen Movie Club gibt. Ein Filmschaffender stellt täglich ein Werk vor. Dazu gibt es Links zu Plattformen, auf denen der Film zu sehen ist, und sehr ausführliches Hintergrundmaterial. Eine gute Idee findet der Direktor des österreichischen Filmmuseums, Michael Löwenstein.
Diese Initiative gerade finde ich ganz gut, weil ein Film, der sowieso auch schon digital verfügbar ist, wenn da eine Institution ihre andere Stärke ausspielt, nämlich die des Vertrauens des Publikums in die kuratorische Arbeit.
Auch das Kino des Filmmuseums ist jetzt geschlossen, aber es gibt ein Online-Angebot.
Wir hatten immer eine digitale Strategie, die sich nicht als Alternative gesehen hat zur Kinovorführung, sondern als Ergänzung.
Das filmhistorische Material, zum Beispiel avantgardistische sowjetische Wochenschauen aus der Revolutionszeit oder historische Stadtfilme aus 100 Jahren, ist frei zugänglich und wunderbar zum Stöbern geeignet. Außerdem empfiehlt Löwenstein Plattformen wie Archive.org, wo man frei verfügbar eine unerschöpfliche Sammlung von Filmen seit der Stummfilmzeit findet, oder Mubicom, eine gut sortierte Online-Plattform fürs Arthouse-Kino. Trotz Streaming-Konkurrenz und Corona-Krise hat Löwenstein keine Sorge um die Programmkinos.
Kino als der Ort, wo Gemeinschaftserlebnisse stattfinden, wo kuratiertes Programm stattfindet, hat wirklich große Chancen.
Aber für Kinos, deren Programm auf aktuelle Filmstarts angewiesen ist, wird es jetzt noch schwieriger. Im Moment kämpfen alle Kinos ums Überleben. Die Spitzenorganisation der Filmwirtschaft befürchtet trotz staatlicher Hilfen eine Insolvenzwelle und fordert einen Stabilitätsfonds. Es gibt zahlreiche Unterstützungsinitiativen. Eine wurde letzte Woche an dieser Stelle vorgestellt: hilfdeinemkino.de. Dort klickt man auf ein Kino eigener Wahl und startet Kinowerbespots, die den entsprechenden Filmtheatern Geld einbringen sollen. Aber Kinobetreiber wie Edgar Lange vom Programm Kino Traumsternenlicht halten nichts von dieser Aktion eines Hamburger Kinomarketingunternehmens.
Es ist halt so, dass niemand der Kinobetreiber gefragt wurde.
Edgar Lange hakte beim Unternehmen nach, bis er eine Aufstellung erhielt, wie viel Geld die Aktion den Kinos einbringen würde.
Pro Klick sind das 1,25 Cent. Und dann müsste man auch erstmal 1.000 Klicks zusammenkommen und da käme man dann auf 12,50 Euro bei 1.000 Klicks. Das ist natürlich irgendwie ein Scherz, zumal wir ein Filmkunsttheater sind mit sehr anspruchsvollen Programmen. Und gestern bin ich nochmal auf die Seite gegangen, habe dann geguckt, wer da wirbt. Das ist dann die Warner mit einem absoluten Actionfilm und Müllermilch. Auf jeden Fall ist das eigentlich eine ziemliche Zumutung. Also wir können mit der Aktion gar nichts anfangen.
Lange vermutet hinter der Aktion einen Test für neue Werbestrategien. Um Kinos tatsächlich zu helfen, rät er zum Beispiel, 10er-Karten im Voraus zu kaufen. Die Lage ist katastrophal. Diese Woche traten Filmschaffende des Studios Babelsberg an die Öffentlichkeit, wo man auf einen Schlag 800 Mitarbeiter vor die Tür gesetzt hat. Wie Filmschaffende die Corona-Krise persönlich erleben, davon erzählen nun Betroffene im Podcast der Deutschen Filmakademie. Aber trotz allem gibt es noch Kinos, die geöffnet sind. Autokinos.
Das ist so ein bisschen Licht, was leuchtet im Dunkeln, finde ich. Weil die Leute, die hier hinkommen, sagen, boah, ey, danke, dass ihr aufhabt. Ja, ich sage, das ist ja nur Zufall, dass wir die Corona-Gesetze erfüllen können.
Frank Peziak vom Autokino Essen, neben dem Autokino Stuttgart-Kornwestheim das einzige in Deutschland, das noch geöffnet ist. Die Tickets werden durch die geschlossene Scheibe gescannt, der Ton kommt übers Radio. Die Nachfrage boomt, aber Peziak erlebt schon seit einigen Jahren Zulauf, vielleicht wegen der heißen Sommer. Bei ihrem Start in Deutschland vor 60 Jahren hieß es, Autokinos gehöre die Zukunft. In den 80er Jahren war davon nichts mehr übrig.
Bevor wir das hatten, haben die diese sogenannten Schmuddelfilme gezeigt und alles war ziemlich marode und kaputt.
Heute läuft normales Kinoprogramm. Zwei große Leinwände sind hierzulande noch übrig, auf denen Filme zu sehen sind. Ausgerechnet im Jubiläumsjahr des Kinos, das 125 Jahre alt wird, steckt es in der vielleicht größten Existenzkrise seines Bestehens. Zeit, sich den schönsten Familienfilm aller Zeiten anzusehen, der vor 80 Jahren Licht in die Depressionszeit brachte. Der Zauberer von Oz.
Christian Berndt über neue Entwicklungen im Kino der Corona-Krise. Die Geschichte von Constantin Film ist in den letzten Jahren eine von unzähligen Erfolgen. Das Unternehmen hat 36 der 100 erfolgreichsten deutschen Filme der letzten 20 Jahre ins Kino gebracht. Darunter Der Schuh des Manitou oder die Fuck You Goethe-Reihe. Aber auch Constantin ist nun von der Corona-Krise betroffen. Die Kinos im Land sind geschlossen, Drehs gestoppt. Über die Auswirkungen spreche ich mit Martin Moskowitz, Chef der Produktionsfirma Constantin und Vorstandsvorsitzender Film und Fernsehen bei der Constantin Film AG. Guten Tag, Herr Moskowitz.
Schönen guten Tag.
Wie sieht bei Ihnen eigentlich derzeit ein Arbeitstag aus im Vergleich zu vor ein paar Wochen?
Der sieht vor allen Dingen so aus, dass ich zu Hause bin, dass wir sehr, sehr viele Gespräche per Videokonferenz machen und dass ich versuche, mit den Folgen, die durch diese furchtbare Epidemie der Branche und auch natürlich allen Menschen damit umzugehen, on a daily basis, wie man so schön sagt. Wir fahren da auf Sicht und es ist sehr, sehr schwer, Voraussagen zu treffen, wie es genau weitergeht. Aber zunächst mal geht es darum, dass man die direkten Auswirkungen durch Produktionsstopps und geschlossene Kinos, dass man damit umgeht.
Mehr als 30 Projekte, habe ich gelesen, sind bei Ihnen betroffen. Was sind das für Projekte und in welchem Stadium des Entstehens?
Das sind alles Produktionen, die in Produktion waren, also wo die Dreharbeiten schon begonnen hatten. Das sind ganz unterschiedliche Projekte von Spielfilmen über Fernsehserien, langlaufende Fernsehserien, Einzelprojekte für Streamer oder eben TV-Sender. Alles das, was wir regelmäßig machen, ist davon betroffen. Wir stehen im Moment auf einer weltweiten Basis komplett still. Einen Teil unserer Angestellten können wir in Kurzarbeit schicken, einen Teil der Mitarbeiter werden die Verträge ausgezahlt oder eben gekündigt. Das ist eine Einzelfallentscheidung. Insgesamt geht es bei der Constantin um einen hohen Millionenbetrag. Wir haben das noch nicht so ganz genau ausgerechnet. Wir gehen mal davon aus, dass es irgendwo so zwischen 4 und 5 Millionen Euro an Verschiebekosten sind. Wir entwickeln im Augenblick verschiedene Szenarien, die davon abhängen, wie stark, sag ich mal, die Epidemie sich weiter ausbreitet und ab wann man wieder zu, sag ich mal, normalen Dreharbeiten zurückkehren kann. Dreharbeiten finden in Deutschland noch statt, nicht bei der Constantin-Film, aber es gibt in Deutschland noch eine ganze Reihe von Produktionen, die drehen unter sehr, sehr strengen Hygiene- und Sicherheitsvorschriften und auch die Inhalte, die sozusagen erzählt werden, müssen da angepasst werden, weil sie eben Szenen, bei denen eine große Nähe zwischen Schauspielern zum Beispiel notwendig ist, weil sie die eben anders auflösen müssen und unter Umständen eben auch darauf verzichten. Mhm. Das wird so gehandhabt bei den Produktionen, von denen ich weiß, dass sie im Augenblick noch arbeiten.
Es werden aber auch immer mehr Stimmen laut, die fordern, dass bei Filmdrehs der Staat eingreift und sie verbieten sollen. Der Staat hat ja in vielerlei Hinsicht jetzt Sperren verhängt. Warum tut er das in diesem Fall nicht?
Also ich bin kein großer Freund von einem allgemeinen sogenannten Drehstopp, weil ich auch gar nicht ganz genau weiß, was das bewirken sollte oder würde für die einzelnen Produktionen. Jeder Unternehmer, jeder Produzent hat eine Fürsorgepflicht gegenüber seinen Mitarbeitern und muss entscheiden, ob es noch möglich ist, sicher zu arbeiten. Es ist nicht so wie in Italien oder in Spanien, wo praktisch alle nicht systemrelevanten Firmen geschlossen worden sind. Insofern kann das auch durchaus für eine bestimmte Arbeit von Dreharbeit kann das auch zutreffen, aber diese Entscheidung muss der Produzent treffen. Im Übrigen, ein allgemeiner Drehstopp hätte ja nicht zur Folge, dass derjenige, der den Drehstopp verhängt, dann für die Folgekosten verantwortlich ist. Sonst könnten ja zum Beispiel alle Restaurants, die im Moment geschlossen sind, ihre Rechnung an die zuständigen Gesundheitsämter schicken. Und das geht eben auch nicht.
Dann gibt es ja auch Filme, die schon fertig waren und ins Kino kommen sollten. Bei Ihnen war das unter anderem Berlin, Berlin, das Comeback der Serienheldin Lolle auf der großen Leinwand. Der Kinostart war für den 19. März geplant. Die Leute hatten sich für die Premierenparty quasi schon in Schale geworfen. Dann wurde alles ganz kurzfristig abgesagt. Aber es heißt natürlich, es bedeutet auch, die Werbung war schon geschaltet, Kinos waren angemietet. Was bedeutet sowas für eine Produktionsfirma, für einen Verleih? Was kostet sowas?
Also wir hatten, muss man dazu sagen, ein bisschen Glück im Unglück, weil wir nur zwei Produktionen hatten, die in dieser Zeit jetzt geplant waren, ins Kino zu kommen. Das war auf der einen Seite Berlin, Berlin und der andere Film ist Ostwind. Beide Projekte haben wir jetzt erstmal verschoben, ohne einen neuen Starttermin festzulegen. Die Vorkosten, das heißt die Kosten, die man jetzt aufgewendet hat, um den Film zu bewerben, gehen natürlich vor allen Dingen bei so einer Produktion wie Berlin, Berlin. Das geht in die Millionengrößenordnung, wobei wir noch nicht ganz genau wissen, ab wann wir den Film dann wieder ins Kino bringen. Das wird gerade im Moment, besprechen wir das mit den Theaterbesitzern. Aber das sind natürlich immer dann erstmal Folgekosten, die entstehen aufgrund von bereits ausgegebenen Beträgen. Viel wichtiger aber ist natürlich auch, wir haben den Film zurückgezogen zu einem Zeitpunkt, wo er noch nicht im Kino war. Damals waren die Kinos ja noch offen, als wir uns dazu entschlossen haben. Er wäre dann nicht mehr auswertbar gewesen, weil dann die Kinos eben zugemacht haben. Die größten Probleme haben die Produktionen, die bereits im Kino angelaufen waren und die dann sozusagen nach ein, zwei oder drei Wochen ihre Kinoauswertung abbrechen mussten.
Genau so ein Fall waren die Känguru-Chroniken. Die sorgen jetzt für einige Diskussionen. Der Film von Dani Levy, der war am 5. März in den Kinos gestartet, hatte dann in der ersten Woche 500.000 Zuschauer. Aber dieser Erfolgskurs, der hat dann ein jähes Ende gefunden durch die Schließung der Kinos. So, nicht einmal einen Monat später erscheint der Film nun bei Streaming-Plattformen. Also gegen jedes Kinofenster, das in Deutschland mindestens 6 Monate beträgt. 6 Monate, in denen Kinos den Film auswerten können, bevor er als Stream oder DVD gezeigt werden kann, wenn er Fördermittel hat. X-Film und Christine Berg vom Hauptverband Deutscher Filmtheater haben gesagt, das sei eine absolute Ausnahme. Ist es das? Wird dieser Deal das Filmgeschäft nicht doch auch umkrempeln?
Also ich glaube nicht, dass das ein Geschäftsmodell ist für die Zukunft. Ich glaube, dass man hier reagiert hat auf eine eben besondere Situation und ich glaube auch durchaus, dass es da vielleicht noch den einen oder anderen Film geben wird, der in ähnlicher Art und Weise ausgewertet wird. Das ist eine Übereinkunft, soweit ich weiß, zwischen der Produktionsfirma, dem Kinoverleih und den Theaterbesitzern, die im Übrigen auch an den Erlösen aus dieser digitalen Auswertung beteiligt werden. Ich glaube nicht, dass das ein Geschäftsmodell ist, wie gesagt. Ich glaube, dass es eben für die Zeit, wenn Kinos wieder aufmachen können und es sicher ist, Kinos zu besuchen, dass es dann einen ganz großen Bedarf und eine große Lust an Kino geben wird. Insofern glaube ich auch, dass wir den Kinos dann ganz besonders helfen müssen, weil die sind im Augenblick diejenigen, die am allerschlimmsten betroffen sind.
Und trotzdem ist ja dann die Frage, wenn die Kinos einmal aufhaben, wieder, wann auch immer das sein wird, gibt es ja einen großen Rückstau an Filmen. Wie kann man gewährleisten, dass nicht zu viele Filme dann ins Kino kommen, sobald es wieder losgeht und sich alle selber kannibalisieren?
Ja, da müssen wir extrem vernünftig sein als Branche, dass man natürlich nicht den Markt und auch die Zuschauer überfordert, indem man dann eben alles auf die ersten paar Wochen, nachdem die Theater wieder offen sind, terminiert. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass auch viele Filme, die geplant waren später im Jahr und im Laufe des ersten Halbjahres 2021, dass viele Filme auch wegfallen, weil sie eben nicht rechtzeitig fertig geworden sind oder noch fertig produziert werden müssen. Also klar, es gibt Produktionen, die fertig waren oder sind, die eben ausgewertet werden müssen, sobald die Kinos wieder aufmachen. Gleichzeitig aber fallen eben auch eine ganze Reihe von Produktionen weg, die im Augenblick durch die Krise Produktionsstopps oder Ähnliches haben.
Inwieweit verfolgen Sie denn im Augenblick, was in China passiert? Denn ein bisschen ist es ja auch ein Blick in die Zukunft. Da wurden Kinos geöffnet, dann wieder geschlossen. Wegen der Angst vor Corona, aber auch, weil es keine neuen Produktionen gab, die sich in dieser Situation hergeben wollten.
Ja, wir beobachten den chinesischen Markt ganz besonders, weil er eine große Produktion hat, die Anfang September weltweit ins Kino kommen soll. Monster Hunter ist eine Videospielverfilmung von Paul W. Anderson. Im Augenblick steht dieser Termin noch. In China passiert, glaube ich, das, was durchaus auch in Deutschland oder in Europa auch passieren kann. Das kann man mit dem, sag ich mal, Stichwort Stotterbremse überschreiben. Das heißt, dass die Maßnahmen, sobald sich die Situation verbessert, wieder gelockert werden und dann aber, sobald es wieder mehr Infizierte gibt, auch wieder verschärft werden. Und in China, glaube ich, hängt das damit zusammen, dass eben Kinos aufgemacht haben. Jetzt sind sie wieder geschlossen worden. Ich höre, dass sie wieder demnächst aufmachen sollen, auf jeden Fall regional unterschiedlich. Insofern gehe ich davon aus, dass sich die Situation in China wahrscheinlich zuerst normalisieren wird und lange, bevor sie sich bei uns und in den USA normalisieren wird können.
Martin Moskowitz, Vorstandsvorsitzender Film und Fernsehen bei der Constantin Film AG und Geschäftsführer bei der Constantin Film Produktion. Herr Moskowitz, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Ja, fast ein Naturgesetz in der deutschen Fernsehlandschaft ist der wöchentliche Tatort am Sonntagabend. Aber vielleicht wird es bald einige, naja, Wiederholungen geben, denn Corona macht auch vor Tatortdrehs nicht halt. Wegen der Corona-Pandemie liegen die Dreharbeiten für eine Reihe von Tatort-Krimis auf Eis, auch bei dem aus Kiel. Gleich gibt es ein Gespräch mit Kommissar Borowski, mit Axel Milberg. Im März gab es einen Pressetermin am Set des neuen Kieler Tatorts. Borowski und die Angst der weißen Männer, bei dem es um Hass gegen Frauen geht. Mit dabei beim Pressetermin natürlich der Kommissar Klaus Borowski alias Axel Milberg und auch ein Journalist vom NDR.
Wie haben Sie sich dafür fit gemacht, damit Sie da nicht auffliegen?
Wir drehen das noch, wir entwickeln das noch und wir fummeln auch noch an der Genauigkeit dieser Szenen.
Tja, und ein bisschen konnten sie noch an der Genauigkeit der Szenen fummeln, aber dann kam die Corona-Epidemie nach Deutschland. Und was das für Schauspieler bedeutet, das bespreche ich jetzt mit eben jenem Tatortkommissar, mit Axel Milberg. Guten Tag, Herr Milberg.
Ja, hallo, guten Tag.
Geplant war es, den Tatort bis zum 1. April zu drehen. Wie lange haben Sie noch gedreht und wie kam es dann zum Abbruch?
Also unser letzter Drehtag war Mittwoch, der 18. März. Da war schon Unruhe im Team, Unruhe bei den Darstellern. Wann wird denn endlich abgebrochen? Wie lange denn noch? Wir können uns am Set ja gar nicht schützen. Handschuhe, Mundschutz, das war ja zumindest vor der Kamera keine Möglichkeit. Wir hatten auch Szenen mit Statisten, denn darum ging es gerade, Gruppen von radikalisierten Männern zu zeigen in der Geschichte. Die Geschichte kommt ohne das nicht aus. Also dicht gedrängt in einem Raum, das haben wir auch noch gedreht in den Tagen davor. Das war schon etwas riskant. Wir haben vor Drehbeginn immer alle Fieber gemessen. Es war ein Sanitäter am Set. Aber manche entfernten sich auch lautlos vom Team. Die eine hatte Asthma, der andere hatte Sorge, ich komme gar nicht mehr zurück zu meiner Familie nach Stuttgart, oder jemand hatte eine über 90-jährige Großmutter in seinem Haushalt. So wurde doch unser Team unmerklich kleiner. Auf der anderen Seite wollte irgendwie auch fast jeder weiterarbeiten, weil man ahnte oder befürchtete, was ist, wenn ich keine Arbeit mehr habe. Aber diese Alternative, kein Job, kein Einkommen, kein Geld oder ich riskiere meine Gesundheit, das war ja keine gute Wahl. Und so war dann unser letzter Drehtag tatsächlich am 18. März. Und Studio Hamburg und NDR hatten, glaube ich, auch bis zu diesem Zeitpunkt daran hinter den Kulissen gearbeitet, eine Lösung zu finden mit Kurzarbeit und anderen Rücksichtnahmen, um Härtefälle zu vermeiden.
Wie viel fehlte denn noch? Wie viele Drehtage waren ursprünglich noch geplant?
Die Hälfte fehlte und da hat man natürlich ein mulmiges Gefühl. Auch Szenen, die wir gedreht haben, glaube ich, müssen wir nochmal drehen, weil sie sozusagen unter Quarantäne-ähnlichen Zuständen gedreht wurden und entsprechend auch eine gewisse Sterilität da war. Auch die Redaktion beklagte dann den Mangel an Personen, die hinten vielleicht noch durchs Bild gehen könnten oder so. Also es gab dann tatsächlich inhaltliche oder optische Einschränkungen, die dann nicht eigentlich sendefähiges Material hervorgebracht haben.
Und als dann alles abgebrochen wurde, wie sind Sie verblieben mit dem Dreh? Ist der einfach jetzt auf unbestimmte Zeit verschoben?
Konkret, die Hoffnung ist, Ende Mai, Anfang Juni können wir den zweiten Teil weiterdrehen. Es sind also alle Beteiligten Standby, was sich erstmal gut anfühlt. Weil für mich, aber für die meisten, denke ich, ist ja etwas sehr Belastendes, das offene Ende. Wir wissen nicht, wie lange und wie es weitergeht.
Sie sagten, alle sind auf Standby. Nun ist es ja auch so, dass Drehs ja häufig lange geplant sind. Wenn es gut läuft, stehen für Schauspieler, Schauspielerinnen Terminpläne schon dreiviertel Jahr im Voraus fest. Es geht von Projekt zu Projekt. Mhm. Das ist natürlich dann auch eine Frage der Koordination. Was bedeutet das jetzt für Anschlussprojekte, die Sie vielleicht vorhatten?
Ich denke, so ein bisschen Domino-Effekt-mäßig. Das eine kippt das andere weg. Man dreht möglicherweise das zu Ende, was halb noch da steht. Die Probleme sind vielfältig. Stellen Sie sich vor, man fährt in einer Winterlandschaft zu einem Ort und fährt, wenn die Bäume grün sind, von diesem Ort wieder zurück. Das stimmt ja nicht. Das sind dann Corona-Filme, wo wir wissen, oh, der Anschluss stimmt nicht. Das muss in der Zeit damals gedreht worden sein, wo wir die Drehs abgebrochen haben. Die Anschlüsse müssen stimmen, aber das ist nicht das Wichtigste. Jeder wird, glaube ich, jede Produktionsfirma, jeder Sender, jeder Schauspieler und jedes Teammitglied wird unterschiedlich einsortiert werden in neue Drehzusammenhänge. Sicherlich wird auch manches erst ein Dreivierteljahr später vielleicht zu Ende gedreht. Vielleicht bleibt es beim Abbruch und ein Film wird nicht zu Ende gedreht. Welche Produktionsfirma überlebt, welche verliert sehr viel Geld, welche wird unterstützt, welche gehört einem Sender und ist deswegen etwas weniger gefährdet. Das ist ein Riesenschlachtfeld mit 1000 ungelösten Fragen.
Sie sagten eingangs, dass Studio Hamburg auch geguckt hat, welche Regelungen gefunden werden können mit Kurzarbeit. Für viele Schauspielerinnen ist die Situation ja sehr schwierig, denn die zählen nicht zur Gruppe der Solo-Selbstständigen, für die die Bundesregierung ja Soforthilfe auf den Weg gebracht hat, sondern sind kurz befristet Beschäftigte. Für sie gibt es jetzt einen Tarifvertrag, der Kurzarbeit ermöglicht. Wie ist der Status derjenigen, die konkret am Tatort mitgearbeitet haben, auf schauspielerischer Seite?
Ich weiß das nicht genau. Es hat mit mir auch von Senderseite, weil mein Vertragspartner ist der NDR, nicht Studio Hamburg, wie beim Rest des Teams, da hat sich bei mir noch niemand gemeldet. Ich habe meine Tage, die ich real tatsächlich gedreht habe, bezahlt bekommen. Da ist ein Nettobetrag überwiesen. Das ist knapp die Hälfte und davon lebe ich jetzt die nächsten Monate, meine Familie und ich. Und man schaut, was hat man ansparen können oder wo kann jeder Einzelne auch eine zinsfreie Stundung von Verpflichtungen erwirken gegenüber den jeweiligen Banken, Versicherungen, Vermietern und so weiter. Das sind natürlich die Themen, die uns gerade alle beschäftigen.
Der Schauspieler Axel Milberg über seine Situation als Schauspieler und die seiner Kollegen. Herzlichen Dank, Herr Milberg, für das Gespräch.
Danke Ihnen, Frau Burg. Vielen Dank. Alles Gute.
Und ab Montag können Sie Axel Milberg auch in einem Podcast hören. Über die Homepage der Süddeutschen Zeitung Milbergs literarischer Balkon heißt der Podcast. Und Axel Milberg liest dort seine Lieblingstexte und ergänzt sie um persönliche Kommentare. Egal, ob die britische Serie Sex Education, die spanische Produktion Elite oder How to Sell Drugs Online Fast, Coming-of-Age-Serien sind weltweit im Trend. Insbesondere der Streaming-Dienst Netflix setzt in den letzten Jahren verstärkt auf dieses Genre. Das hat natürlich zunächst einen einfachen Grund. Jugendliche sind die größte Zielgruppe. Einer aktuellen Umfrage zufolge nutzen mehr als 70% der 14- bis 24-Jährigen Dienste wie Amazon, Netflix und Co. Aber es gibt noch einen anderen Grund. Keinem anderen Genre gelingt es besser, gesellschaftliche Zusammenhänge abzubilden. Das hat mittlerweile auch die Medienwissenschaft erkannt. Vollbild-Reporterin Simone Schlosser über das Genre unserer Zeit.
Wahrscheinlich ist die Serie, die ich am liebsten geschaut habe, von den aktuellen Coming-of-Age-Serien, Sex Education. When you're young and in love. Weil die Serie einen neuen Dreh, einen neuen, auch vielleicht diverseren Dreh hineinbringt in klassische, eigentlich schon häufig gesehene Themen.
Das ist der Medienwissenschaftler Moritz Stock. Er forscht an der Universität Siegen zu Coming-of-Age-Produktionen. Und das ist die britische Netflix-Serie Sex Education.
Ich habe bemerkt, dass du so tust, als würdest du masturbieren. Und ich frage mich, ob du darüber reden möchtest.
Die Hauptfigur ist Otis. Otis ist 17 Jahre alt und das, was in solchen Serien typischerweise ein Nerd ist. Seine Mutter ist eine berühmte Sextherapeutin, er aber hatte bisher nicht mal eine Freundin. Bis er eines Tages damit anfängt, selbst Ratschläge zu verteilen.
Die Leute hier an der Schule brauchen deine Hilfe. Und wir brauchen ihr Geld. Ich habe noch nicht alles durchgeplant, aber mit Zahlen bin ich gut. Also ich kümmere mich ums Geschäftliche und du dich um die Therapie.
Therapie?
Ja, Sextherapie.
Was Sex Education jetzt eben auszeichnet, das sind die Probleme, mit denen es Otis zu tun bekommt. Denn dabei geht es nicht einfach nur ums erste Mal, sondern zum Beispiel um Vaginismus. Und damit verbunden immer um den Aspekt der sexuellen Selbstbestimmung.
Ein Merkmal ist, dass man mehr auf Diversität setzt. Also auch was sozusagen die Figurenkonstellationen angeht, was auch sexuelle Orientierung angeht. Was man sehr stark findet, ist eine Referenz auf zum Beispiel feministische Diskurse, dass sich auch weibliche Figuren explizit selbst als Feministin bezeichnen. Aber auch man sehr stark sieht, dass zum Beispiel das Hashtag MeToo-Movement da schon auch Spuren hinterlassen hat.
Sex Education ist nur ein Beispiel dafür, wie Coming-of-Age-Geschichten zum einen von typischen Pubertätsproblemen erzählen, aber zum anderen auch große gesellschaftliche Themen reflektieren.
Ich weiß nicht, ob Coming-of-Age das einzige Genre unserer Zeit ist, aber es ist sicherlich ein ganz wichtiges und zentrales Genre unserer Zeit, weil wir als aufgeklärte Gesellschaft vielleicht ein bisschen mehr als noch vor einiger Zeit gemerkt haben, dass wir dazulernen müssen.
Thorsten Tages ist Chefreporter bei dem Medienmagazin DWDL.
Und wenn man an Dazulernen, an sich weiterentwickeln denkt, dann ist Coming of Age sicherlich ein Genre, das das prototypisch abbilden kann, weil da geht's ja auch um älter werden, um reifer werden, um lernen.
Dadurch funktionieren diese Serien auch für eine ältere Zielgruppe, die die Pubertät längst hinter sich gelassen hat. Und zwar nicht nur aus einem Hang zur Nostalgie oder um mal zu erfahren, wie die eigenen Kinder ticken, sondern aus einem eigenen Unterhaltungswert heraus.
Das Genre hat sich in der Rezeption sicherlich verändert und tendenziell deutlich verbreitert, weil, glaube ich, die Erzählweise dieser Serien sehr oft so gut, so entertaining sind, dass sich eben erwachsene und ältere Menschen davon nicht ausgegrenzt fühlen, sondern ganz im Gegenteil, trotz jüngerer Hauptfiguren etwas wahrnehmen, was sie auch im innersten menschlichen Kern durchaus betrifft.
Dazu gehört auch der fast schon konstruktive Ansatz vieler Coming-of-Age-Serien.
Der Kern des Genres ist momentan nicht nur Probleme aneinander zu reihen, sondern auch Probleme zu lösen und auch mehr Offenheit da reinzubringen. Und nicht, es gibt die klare, moralisch richtige Art zu leben, sondern Ambivalenzen auch zu zeigen.
Eine Serie, der das besonders gut gelingt, ist die US-amerikanische Produktion Euphoria. Die Serie ist düsterer als andere. Es geht um Drogen, Sexting und Transsexualität. Eine Art Kids der Generation Ritalin. Euphoria bleibt jedoch nicht auf diesen Blick beschränkt. Viele Einzelgeschichten sind Geschichten der Selbstermächtigung. Und in deren Mittelpunkt stehen fast immer die Frauen. Produziert wurde die Serie übrigens von HBO, einem Sender, der groß geworden ist mit Serien über heterosexuelle, moralisch ambivalente, weiße Männer. Diese Zeiten sind jedoch ein für alle Mal vorbei.
Das sagt Simone Schlosser. Und Coming-of-Age-Serien werden auch in der nächsten Woche hier in Vollbild Thema sein. Dann wird es nämlich unser erstes Serienquartett des Jahres geben.
Der Überläufer, das ist ein Roman von Siegfried Lenz, den der Schriftsteller 1952 geschrieben hat, der aber erst posthum vor 4 Jahren erschien. Nun ist der Roman verfilmt worden. Als Zweiteiler ist er in der kommenden Woche in der ARD zu sehen. Jannis Niewöhner spielt darin den Soldaten Walter Proska, der im letzten Sommer des Zweiten Weltkriegs vom Heimaturlaub zurück zu seiner Einheit an die Ostfront fährt. und bei einer kleinen versprengten Wehrmachtstruppe landet, die in den Sumpfgebieten Polens die Zuglinie sichern sollen, zermürbt von den Angriffen der Partisanen und Mückenschwärmen. Regie geführt hat Florian Gallenberger und er hat auch das Drehbuch geschrieben, zusammen mit Bernd Lange. Florian Gallenberger ist mir per Skype zugeschaltet. Guten Tag, Herr Gallenberger.
Hallo.
Zunächst einmal Ihre letzten Filme, John Rabe, Colonia Dignidad und Grüner wird's nicht, sagte der Gärtner und flog davon. Das waren alles Kinofilme. Nun sind ja jetzt aktuell alle Kinos im Lande zu und Filme werden auf unbestimmte Zeit verschoben, also Kinofilme. Können Sie sich freuen, dass Sie dieses Mal einen Fernsehfilm gemacht haben?
Naja, es stimmt schon, dass dadurch, dass der Überläufer ein Fernsehfilm ist, sind wir jetzt von den ganzen Verwerfungen nicht betroffen und haben vielleicht sogar ein größeres Publikum, da die Leute jetzt zu Hause sind und mehr Fernseh gucken. Aber freuen kann man sich da nicht. Es ist mehr so, dass man erleichtert ist, dass man nicht auch jetzt von dieser totalen Stilllegung betroffen ist.
Sie haben jetzt gerade ein ganz bisschen Luft zum Atmen, denn erstmal läuft von ihm der Überläufer im Fernsehen. Der Überläufer von Siegfried Lenz, ich sagte es schon, ist posthum erschienen 2016. Was hat Sie daran fasziniert, dass Sie daraus einen Film machen wollten?
Also ich finde die Hauptfigur, wie der Titel sagt, ein Überläufer, ein Deserteur, eine ganz interessante Hauptfigur, von der bislang im Kino fast nie erzählt worden ist. Und wenn überhaupt, dann ist es der Böse, der Verräter, der als Nebenfigur, als Antagonist auftaucht, aber eben nicht als Hauptfigur. Und wir sind gewöhnt, den Deserteur als Schwein zu sehen, ihn zu verachten. Aber das ist natürlich eine vorschnelle Draufschauensweise, eine Vorverurteilung. Und dass Lenz Anfang der 50er Jahre, dass Lenz so eine Figur gewählt hat und dieser Figur hinter die Fassade schaut und guckt, was diesen Menschen im Inneren bewegt, wie er zu seinen Entscheidungen kommt und gleichzeitig beleuchtet, dass diese Figur moralisch gesehen eigentlich die höchststehende Figur in dem ganzen Ensemble ist. Das finde ich damals eine großartige Leistung und ich finde es auch bis heute wichtig, dass wir nicht vorschnell urteilen, sondern uns die Mühe machen, auch bei Figuren, die provozieren, zu hinterfragen und genau hinzusehen.
Siegfried Lenz hat es ja auch immer geschafft, sehr atmosphärisch zu erzählen. Also die Mücken in den Sümpfen Polens sind quasi zu spüren. Und jeder der Männer hat so seine eigene Redeweise, seine eigene Charakteristik. Lenz beobachtet sie so in der Enge ihrer Umgebung wie im Glaskasten. Inwieweit hatten Sie schon beim Lesen des Romans quasi Bilder im Kopf?
Also das, was Sie jetzt alles gesagt haben, trifft wirklich vollkommen zu. Gerade auch die Arbeit mit Sprache und mit Dialekten ist bei Lenz wirklich sehr stark ausgeprägt. Und das haben wir natürlich auch versucht, in den Film mit rüberzunehmen. Und das ist ja auch das Tolle, weswegen der Roman von Lenz auch die starke Wirkung hat, weil er einen sofort sehr anschaulich in die Welt mit reinnimmt. Und das Ziel von Lenz, glaube ich, weniger war, den Krieg als Krieg zu schildern, sondern vielmehr zu zeigen, was der Krieg mit den Leuten macht, in welche Situationen der Krieg die Leute bringt und was im Inneren dieser Menschen passiert. Und insofern sind wir da sehr dem Buch gefolgt und das hat uns für den Film echt gut getan.
Ja, bevor es quasi um das Desertieren geht, ist ja erstmal der erste Stopp von Walter Proska diese Station, wo er bei den Handvoll Soldaten landet, unter der Ägide eines versoffenen und sadistischen Unteroffiziers, gespielt von Rainer Bock. Was ist das eigentlich für eine Atmosphäre, in der diese Menschen da beieinander sind?
Naja, ich glaube, dass sich in dieser Situation die Sinnlosigkeit dieses Krieges auf eine absurde Art und Weise materialisiert. Das sind 6 Soldaten, die in einem Sumpf hocken, abgeschnitten von der größeren Einheit und eigentlich nur noch darauf warten, dass sie entweder umgebracht werden oder dass der Krieg vielleicht zu Ende geht. Und sozusagen die Früchte, die die Sinnlosigkeit mit sich bringt, dieses Festsitzen in dieser zusammengewürfelten Truppe, ich glaube, dass das ein Element des Krieges ist, dass man meistens etwas vergisst, weil man an kriegerische Auseinandersetzungen denkt. Ich glaube aber, dass das Warten und die Ereignislosigkeit im Krieg eine ganz enorme Rolle einnehmen. Und das ist eher das, worauf Lenz den Blick gerichtet hat.
Die Ereignislosigkeit, das Warten, ja, und auch die schönen Momente. Denn es gibt auch eine Liebesszene mit Wanda. Sie wiederum ist eine Partisanin, ein Kontakt, der ziemlich gefährlich ist für die beiden. Warum lassen Sie sich trotzdem aufeinander ein?
Also ich kann das in dem Falle sagen, die Großmutter meiner Frau, eine polnische Frau, also meine Frau ist Polin, eine polnische Frau in 30er Jahren, hatte sich damals in einen deutschen Soldaten zum Beispiel verliebt. Also dass diese Dinge geschehen sind, dass auch im Krieg die Menschen Begierden und Bedürfnisse haben, ist ja vollkommen klar. Und diese Kriegssituation, dass man wirklich faktisch nicht wissen kann, ob man den nächsten Tag erleben wird, hat für uns immer geheißen, die Menschen machen das, was sie machen wollen, eher schneller als gar nicht, weil wenn sie es heute nicht machen, kann sein, dass es nie mehr passiert. Deshalb lassen die beiden sich auch so schnell aufeinander ein. Es ist, und das haben wir auch im Film deshalb so gemacht, es ist ja unterschnitten mit dem, wie jemand anders beim Baden erschossen wird. Es gab letztlich nur Augenblicke des Eskapismus, weil die Welt war unter der Kontrolle des Kriegs und da gab es eigentlich auch kein wirkliches Entfliehen.
Der Film ist in Zusammenarbeit mit dem polnischen Filminstitut entstanden. Nun sind gerade die Partisanen in Polen historisch ein heikles Thema. Bis 1989 wurden sie von der Staatsführung als Banditen geächtet. Heute werden sie bei vielen, auch mit Unterstützung der Peace-Partei, vielfach als Helden verehrt. Wie sind Sie vorgegangen, sich für die Darstellung nicht politisch vereinnahmen zu lassen oder auf der anderen Seite für Konflikte auf polnischer Seite zu sorgen?
Ja, Sie haben recht, die Partisanen sind sehr wichtig für das polnische Selbstverständnis, auch bis heute. Dazu muss man wissen, dass es unterschiedliche Partisanengruppierungen gab. Es gab Partisanen, die mit der sowjetischen Armee zusammengearbeitet haben, kooperiert haben. Und es gab aber auch Partisanen, die sowohl gegen die Deutschen als auch gegen die Sowjets gekämpft haben und somit sagen, Freiheitskämpfer für das Vaterland waren. Und diese Partisanengruppe ist diejenige, die auch heute in Polen als Helden verehrt wird. Wir haben nach sehr langen und intensiven Gesprächen mit unseren polnischen Teammitgliedern versucht, unsere Partisanen im Film nach dem Vorbild dieser Armia Krajowa, heißen die, nach dieser Partisanentruppe zu bauen. Und es war niemals der Wunsch, irgendjemanden zu verprellen, aber genauso wenig wollten wir uns vor irgendeinem politischen Karren spannen lassen. Wir haben versucht, diese Partisanen authentisch zu erzählen nach den Fotos und Dokumenten, die wir finden können. Und ich denke, dass es keinen Anlass gibt, von polnischer Seite sich hier gegen den Film zu verwehren. Und es gibt keinen Anlass, uns vorzuwerfen, dass wir hier irgendwelche Ansprüche bedient hätten, die nicht gerechtfertigt wären.
Im Film schreitet die Kriegshandlung dann vorwärts. Die Situation wird immer aussichtsloser für die Wehrmacht. Als die Rote Armee dann näher rückt, gerät Proska in Kriegsgefangenschaft und läuft zusammen mit seinem Kamerad Wolfgang Kirschner zum Feind über. Macht er das aus reinem Überleben?
Naja, also Proska, die Hauptfigur, ist wirklich jemand, der an jeder Stelle, egal unter welcher schlimmen Situation er zu leiden hat, immer wieder hinterfragt, was ist das Richtige und wie muss man sich verhalten oder wie wäre es richtig, sich zu verhalten. Und als er überläuft, gibt es natürlich den Anreiz, dadurch sein Leben zu retten. Aber seine Frage an seinen Kameraden ist, ob er sich sicher ist, dass das hier das Richtige ist. Und als der Kamerad ihm sagt, ja, er ist ganz sicher, das ist das Richtige, das ist der Moment, wo er sich entscheidet, zur Roten Armee überzulaufen. Also von daher glaube ich tatsächlich, dass sein letztendlicher Grund des Überlaufens, wie es auch später, er läuft ja nochmals über von der sowjetischen Zone in die Westzone. Sein Beweggrund ist immer ein moralischer, wo es ihm um sein eigenes Innenleben geht und nicht so sehr nur um das physische Überleben.
Es geht ja dann auch für ihn immer mehr um den Umgang mit der eigenen Vergangenheit und auch der Schuld. Also moralische Fragen spielen bei ihm dann zunehmend auch immer mehr eine Rolle, oder?
Absolut. Er lädt in diesem Krieg auf tragische Weise, muss man sagen, enorme Schuld auf sich. Er tötet einen Partisanen, der sich dann als der Bruder seiner Geliebten herausstellt. Und er tötet unwissentlich den Ehemann seiner Schwester, den erschießt er durch eine Türe hinweg. Also von daher wird er extrem schuldig, ohne dass es ihm klar wird und ohne dass man es ihm eigentlich vorwerfen kann. Und diese Schuld, die er mit sich rumträgt, das ist der ausschlaggebende Referenzpunkt für all sein Handeln dann nach dem Krieg. Und insofern ist er schon auch eine Blaupause für ein ganzes Volk, das in diesem Krieg eine enorme Schuld auf sich geladen hat und das aber vor allem dann natürlich auch in den Nachkriegsjahren sich eher nicht dafür entschieden hat, diese Schuld zu untersuchen, sondern den Blick nach vorne zu richten, den Blick eher auf materielle, auf weltliche Dinge zu richten und im Glauben an das Wirtschaftswunder den Gespenstern der Vergangenheit irgendwie zu entgehen versucht hat. Aber das ist eben nicht Walter Proska und das macht ihn auch als Figur wertvoll.
Womit wir wiederum auch bei Siegfried Lenz sind und der Geschichte des Romans. Denn als der Roman 1952, als er den Verlag angeboten hat, Hoffmann und Kamper, hat der Lektor gesagt, müsste umgearbeitet werden. Das Problem, was der Lektor auch gesehen hatte, war die Darstellung des Deserteurs als Verräter, etwas, wie der Lektor fand, Deutschland nach dem Krieg 1952 nicht lesen wollen würde.
Ganz genau so war das. Und möglicherweise hatte der Lecter auf eine Art auch recht, dass die Menschen damals entweder kein Interesse für diese Figur gehabt hätten oder dieser Figur auch feindselig begegnet wären. Der Roman endet in den 40er Jahren. Wir haben im Film aber noch eine Episode, die Mitte der 50er Jahre spielt, hinzugesetzt. Und in dieser letzten epiloghaften Szene des Films sehen wir, dass die Figuren eben sagen, was bringt es in der Vergangenheit zu wühlen? Wir müssen den Blick nach vorne richten. Und genau dieses Verständnis hat dazu geführt, dass der Roman damals nicht veröffentlicht werden konnte. Und im Prinzip muss man sagen, dass er dann 70 Jahre später, also 2016, tatsächlich rauskam, hat uns auch die Möglichkeit gegeben, diese Figur jetzt mit einer anderen historischen Distanz zu erzählen. Und vielleicht ist halt jetzt die Zeit reif, um einen Deserteur als Hauptfigur erzählen zu können.
Der Überläufer, der Film von Florian Gallenberger, läuft als Zweiteiler in der ARD am Mittwoch, den 8. April und am Karfreitag, den 10. April, jeweils ab 20.15 Uhr. Und schon jetzt können Sie das Werk in der Mediathek der ARD sehen. Vielen Dank für das Gespräch, Florian Gallenberger.
Sehr gerne, vielen Dank.
Von den vielen Fragen, die sich rund um die Corona-Krise fast täglich stellen, hat sich diese Woche eine recht fundamentale ethische gestellt. Sind die Kollateralschäden der Maßnahme gegen das Virus größer als die der Krankheit selbst? Kann man Risikogruppen isolieren, um das tägliche Leben, sprich die Wirtschaft, weiterlaufen zu lassen? Wie so häufig haben Filme auch in diesem Fall Szenarien schon durchgespielt. Vor allem zwei japanische Filme geben einen Einblick in eine Gesellschaft, die sich für das größtmögliche Allgemeinwohl und gegen die Würde von Risikogruppen entschieden hat. Patrick Wilinski über die Ballade von Narayama und einen Präsidenten, der ihn immer wieder an die Filme denken lässt.
We cannot let the cure be worse than the problem itself.
Es ist nicht nur der derzeit sichtlich überforderte US-Präsident, der sich in aller Öffentlichkeit die Frage stellt, ob die weltweiten Corona-Maßnahmen nicht wesentlich gravierendere Folgen haben werden als die Krankheit selbst. Ohne diese Aussage bewerten zu wollen, lohnt vielleicht ein Blick auf eine Gesellschaft, die sich in Zeiten von Not völlig utilitaristisch dem größtmöglichen Nutzen für alle Betroffenen verschrieben hat. Vor langer Zeit, in einem abgelegenen Tal am Fuße des heiligen Bergs Narayama, liegt ein Dorf. Es herrscht Nahrungsmittelknappheit. Die, die etwas Essbares ergattern, hamstern es, andere klauen oder verhungern. Um das kritische Gleichgewicht der Gemeinschaft aufrechtzuerhalten, gilt, dass jeder Bewohner, der 70 Jahre alt wird, vom ältesten Sohn der Familie auf den Narayama-Berg getragen wird, um zu sterben. Bald muss auch die 69-jährige Orin auf den Berg. Ihr ältester und verwitweter Sohn Tatsuhei sieht dem Tag mit Sorge entgegen. Die Ballade von Narayama ist eine Kurzgeschichte des japanischen Autors Shichiro Fukasawa aus dem Jahr 1956. Er bediente sich dafür einer alten japanischen Legende, deren Wurzeln bis ins 8. Jahrhundert zurückverfolgt werden können und die beschreibt, wie Gesellschaften in Zeiten des Notstands und Hungers die ältesten Mitglieder, manchmal sogar Säuglinge, sterben lassen, um das Überleben der Gruppe zu sichern. Ob es diese Praxis je gegeben hat, wird bezweifelt. Aber die Geschichten darüber wurden so populär, dass sie im Japanischen die Genrebezeichnung Ubatsute bekommen haben. Ubatsute bedeutet so viel wie alte Frau zurücklassen. Zweimal wurde der Stoff prominent verfilmt. Bereits 1958 von Keisuke Kinoshita als artifizielle Kabuki-Meditation. Und dann 1983 als vulgär-naturalistische Variante von Shohei Imamura, der dafür mit der Goldenen Palme von Cannes ausgezeichnet wurde. Wenn wir nun aus unserer Gegenwart auf diese archaischen Strukturen des Lebens im Tal von Narayama blicken, erkennen wir mit Schrecken, welchen zivilisatorischen Rückschritt es bedeutet, Risikogruppen als Last und Bürde für das Gemeinwohl zu definieren, ihnen die Würde im Sinne eines Lebensrechts abzuerkennen. Die alte Orin ernährt nämlich ihre Familie, repariert kaputte Türen, sorgt für Feuerholz und Kleidung. Sie ist ein Symbol schier unendlicher Selbstlosigkeit. Dennoch wird sie von ihrem dämlichen Enkel ausgelacht. Sie habe immer noch alle Zähne. Ein Symbol für ihren angeblich maßlosen Appetit. Beide Filmversionen steigern den düsteren Blick auf Gerechtigkeits- und Verantwortungsfragen in Zeiten der Krise, indem sie nie die Notwendigkeit dieser Lebensweise hinterfragen. Die alte Orin kann es kaum erwarten, auf den Berg zu steigen und dort zu sterben. Sie will niemandem zur Last fallen. Voller Pflichtbewusstsein muss sie ihren ältesten Sohn geradezu zwingen, seinen Part zu leisten. Und so wird nicht sie, sondern Tatsuhei zu unserer Identifikationsfigur. Sein inneres, sachtes Zaudern, Zweifeln und Hinterfragen dieser Traditionen im Angesicht des Todes seiner geliebten Mutter, die er auf dem Rücken den Berg hochträgt, ist das Zweifeln eines Individuums, das instinktiv spürt, dass es so nicht sein muss, dass der Mensch, der sich solchen archaischen Regeln hingibt, in einen vorzivilisatorischen Zustand zurückfällt. Wenn wir uns heute also laut oder leise die Frage stellen, ob wir die Wirtschaft für die Eindämmung der Corona-Pandemie opfern, dann führen uns diese Argumente auf dem ein oder anderen Weg auch durch das Tal von Narayama. Eine eindeutige Antwort auf dieses Dilemma geben die Filme übrigens nicht. Letztlich ist das herrlich Ambivalente an beiden Versionen, dass sie keine einfache Lesart zulassen. Man kann die Ballade utilitaristisch, pflichtethisch oder evolutionsbiologisch deuten. Man kann das Verhalten der Figuren ablehnen oder akzeptieren. Wir werden mit den Folgen unseres Handelns leben müssen. Diese Folgen nüchtern und sachlich als selbstverfasstes Schicksal darzustellen, bei dem wir nicht nur Menschen, sondern auch einen großen Teil des zivilisatorischen Fortschritts opfern, ist die große Kunst der beiden Versionen von der Ballade von Narayama.
Top 5.
In Zeiten sozialer Distanzierung und des Festsitzens zu Hause als Mittel gegen die Ausweitung des Coronavirus scheinen die Verlockungen des Films umso verführerischer. Es scheint verführerisch, den bewegten Bildern und unserer Fantasie mit ihnen in die Ferne zu reisen und die Beengungen hinter uns zu lassen. Die Weite und mit ihr das Gefühl von Freiheit war schon immer ein Grundmotiv des Kinos und des Films. Und in diese unendliche Weite hat sich Hartwig Tegler auch mit den heutigen Top 5 begeben.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Sind Sie völlig von Sinnen?
Nein, eigenartigerweise nicht.
Lust auf einen Film?
Platz 5. Lawrence von Arabien von David Lean. 1962.
Major Lawrence, was reizt Sie eigentlich persönlich an der Wüste?
Sie ist sauber. Sie ist sauber, ja. Und sie ist von einer unendlichen Weite. Wofür David Lean mit dem 70mm-Format übrigens das adäquate Filmmedium gefunden hat. Und die weite Wüste ist für diesen britischen Offizier nie leerer Raum, sondern einer der Sehnsucht und des Wunsches, sich reinzuwaschen von der Zivilisation.
Ich komme aus Oxford.
Ist das auch ein Wüstenland?
Nein, ein fettes Land.
Du bist nicht fett.
Nein, ich bin anders.
Lawrence versucht wieder unschuldig zu werden in der sauberen Wüste, muss scheitern, weil er der britische Offizier ist, der die Araber zum Aufstand gegen die Türken führt. So erzählt David Lean natürlich auch von der Schuld, die dieser Mann auf sich lädt und die ihn in einen verwandelt, der lustvoll tötet. Am Ende spielt der Film nicht mehr in der Wüste, sondern in der Enge von Damaskus.
Platz 4, Der mit dem Wolf tanzt, von Kevin Costner, 1990.
Kevin Costner erzählt das schwelgende Ökomärchen vom US-Lieutenant, der in der Prärie und im Kontakt mit den eingeborenen Dakota eine neue Heimat jenseits der Zivilisation findet. Während für die andere Armeeeinheit die Weite der Prärie Horror ist, ein gigantisches Nichts, in dem die Soldaten, Fremde hier, nicht überleben können und schließlich fliehen müssen.
Holt eure Sachen, Männer. Wir verschwinden von hier. Soll die Armee zur Hölle fahren?
Für John Dunbar, der am Ende den Indianernamen Der mit dem Wolf tanzt tragen wird, füllt sich dieser scheinbar leere, weite Raum mit Schönheit und mit Lebenssinn. Und zwar deswegen, weil er, wie die Native Americans, die Natur nicht als zu bekämpfende begreift. Unfassbare Naturtotalen. Rauschhaft.
Platz 3. I Am Legend von Francis Lawrence, 2007.
Etwas, das immer eng war, voll, überquoll von Menschen, Wahrzeichen der Urbanität. Doch in diesem Film New York streift der zurückgebliebene Virologe allein mit seiner Hündin durch die Straßen, keine anderen Menschen. Gras wächst durch die Ritzen, Rehe und Hirsche sind wieder da. Immer muss der Mann darauf gefasst sein, von denen, die ein Virus in eine Art Zombie verwandelt hat, angegriffen zu werden. Die Bilder am Anfang von I'm Legend, wenn wir Will Smith auf seinem Streifzug durch die Stadt sehen, sind heute umso schockierender, weil sie sich so sehr in unserer Wahrnehmung mit den aktuellen Nachrichtenbildern über den Big Apple überlagern. Aber es ist auch verblüffend, welche Weite diese leeren Straßenzüge ausstrahlen, wenn sie nicht von Menschen bevölkert sind. Wie diese Architektur aber auch auf makabre Weise an Gebäude anderer, vergangener Reiche und Zivilisationen erinnert.
Platz 2.
13. Juli 1650.
All is Lost von J.C. Chander, 2013.
Ich weiß, das spielt jetzt keine Rolle mehr. Ich glaube, ihr würdet mir alle zustimmen, dass ich es versucht habe.
Einer, der verloren gegangen ist, nicht in einer Landschaft, sondern in einer anderen Weite, im Meer. Der namenlose Einhandsegler Robert Redford kämpft ums Überleben, nachdem ein treibender Container sein Schiff gerammt hat. Ein Kammerspiel über die Natur bzw. über den Kampf gegen sie, das nur auf dem Boot und dann, als das gesunken ist, auf der Rettungsinsel spielt. Am Ende bleibt nur noch das Absinken, hinunter in die grenzenlose Weite des Meeres, das da aber schon Metapher für das Jenseits geworden ist.
Platz 1. Gravity von Alfonso Cuarón, 2013.
Wenn es kein Unten, kein Oben, keinen Halt also gibt, wenn die absolute Leere herrscht.
Was gefällt Ihnen hier oben am besten?
Routinemission im All. Der altgediente Astronaut George Clooney und das Greenhorn Sandra Bullock im Orbit bei Wartungsarbeiten außerhalb des Shuttles. Plötzlich fliegen Trümmerteile durchs All. Die Katastrophe, die Geschichte, eine Frau im All versucht, auf die Erde zurückzukommen. Kino, Film, das ist hier Bewegung in der grenzenlosen, unendlichen Weite des Alls. Wir spüren in der ersten Viertelstunde von Gravity, wenn wir noch nicht gewöhnt sind an diese 3D-Bilder des Alls, keinen Halt, keine Begrenzung. So entsteht über die sinnliche Erfahrung des Zuschauens die Identifikation mit der Hauptfigur, die verloren ist, da draußen, im All. Kino wird zum Trip der Bilder und der Sinne. Und die Weite, sie wird so zur beängstigenden, wie faszinierenden, wie rauschhaften Körpererfahrung.
Unendliche Weiten, das ist das Thema, mit dem sich Hartwig Tegler in dieser Woche in seinen Top 5 beschäftigt hat. Nachzuhören, wie immer, auch als Podcast über die gängigen Podcast-Plattformen. Ich bin Susanne Burg.